Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Bischofshof in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Heute beginnt eine neue Sendereihe. Sie wissen, der Freitag war immer was Besonderes, wird auch immer was Besonderes bleiben. Jetzt habe ich ziemlich lange den theologischen Freitag gemacht. Jetzt möchte ich aus ganz bestimmten Gründen, die ich nachher noch erläutern möchte, was Neues beginnen, nämlich den seelsorgerlichen Freitag. Also eigentlich hat das einen ganz einfachen Grund. Wenn ich auf die E-Mails schaue, die ich bekomme, so ist natürlich ganz klar, ganz, ganz viele dieser Anfragen und Bemerkungen, die kommen, geht es einfach um Seelsorge. Nun darf ich dazu sagen, dass ich sehr, sehr viel Selbsterfahrung habe im Bereich der Psychotherapie. Ich habe sechs Jahre lang, ja, einen jungianischen Lehrtherapeuten besucht und diese Zeit unglaublich genossen. Ich merke, dass aus dieser Zeit natürlich sehr, sehr viele Dinge in mir hängen geblieben sind. Und manche Dinge sind mir einfach total klar, die anderen Leuten nicht klar sind. Jetzt sind ganz viele Anfragen, die kommen, welche, wo ich mir denke, naja, das kann man ganz, ganz einfach lösen. Ich habe mir jetzt Folgendes gedacht für diesen seelsorgerlichen Freitag. Machen wir es ganz einfach so, dass ich zuerst einmal ein paar Grundlagen erläutere in ein paar Folgen und möchte Sie jetzt ganz herzlich dazu einladen, mir auch Fragen zu stellen. Das ist ein zweiter Punkt. Wir haben wieder so einen großen, riesigen Sprung in den Zuhörerzahlen. Und obwohl ich dauernd schaue, dass ich die wichtigsten Anfragen beantworte, merke ich, dass meine Kapazitäten hier doch natürlich beschränkt sind. Es gibt Sachen, die möchte ich nicht übergehen. Auf der anderen Seite wird es zeitlich für mich einfach unglaublich schwierig, alle diese Anfragen zu beantworten. Nun, meine Lieben, unmittelbarer Anlass ist eine ganz große E-Mail, die ich gestern gekriegt habe. Die Anfrage war folgende. Sie lautete, also die Dame schaut Big Brother. Sie hat sich daran erinnert, dass ich einmal etwas gesagt habe dazu. Und genau das ist jetzt eingetreten. Neben vielen anderen Dingen kommt aus dieser E-Mail sozusagen heraus ein tiefes Erstaunen, wieso ich vor vielen Wochen schon wissen konnte, dass das jetzt passiert. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Am Monsterbeispiel Big Brother sieht man, dass Menschen eigentlich kaum Freiheit haben in Bezug auf ihr Verhalten. Was in der Theologie klassisch der natürliche Mensch, also dieser Mensch, der noch keinen Glauben hat, der keinen Heiligen Geist hat, meint, das ist einfach ein Mensch, der halt so ist, wie er ist und der keine grundlegenden Veränderungen erfahren hat. Und das ganz Spezielle dran, damit beschäftigt sich auch die Wissenschaft der Psychologie, ist, Menschen haben in ihrem Verhalten praktisch genommen keine Freiheit. Wenn ganz bestimmte Persönlichkeitstypen, im Fall dieses Big Brother Hauses auch, ganz bestimmte Persönlichkeitsstörungen auf einem engen Raum zusammengebracht werden, dann funktioniert es wie ein Uhrwerk. Ein Zahnrad greift in das nächste Zahnrad hinein und das große Zahnrad auf das kleine Zahnrad und das große Zahnrad dreht sich langsam, das kleine Zahnrad dreht sich schnell. Es gibt kein Ausweichen. In der Theologie ist immer vollkommen klar, dass der natürliche Mensch schläft, dass er keine Freiheit hat, sich zu verhalten. Er ist der Mensch, der aufwacht. Da gibt es diesen alten Begriff Erweckung, der ist wunderschön. Er ist der Mensch, der aufgewacht ist, der einen Glauben hat, der einen Heiligen Geist hat, kann plötzlich Dinge durchbrechen. Und nun muss auch wieder klar gesagt werden, mit Carl Gustav Jung, das ist also jener evangelische Pfarrersohn aus der Schweiz, der dritte Begründer von einer psychoanalytischen Richtung nach Freud und Adler, der heutzutage also wieder sehr, sehr, sehr en vogue ist, der sich sehr, sehr gut in seinen Grundaussagen bewährt, der gute Carl Gustav Jung, weist natürlich immer auf eines hin, und das ist sehr spannend, er weist auf den Schatten hin. Dieser Schatten ist das Letzte, das, was nicht durchdringbar ist, dort, wo man einfach völlig fleischlich ist, dort, wo kein Geist hinkommt in diesem Leben. In diesem letzten Bereich des Untherapierbaren, Unheilbaren sozusagen, wo man halt einfach auf Knopfdruck reagiert. Da gibt's ganz einfache Beispiele. Wenn Sie auf der Straße gehen, gehen ums Eck und irgendjemand hat die Straßengehsteig rot angemalt, kriegen Sie einen Schock. Da reagieren Sie sofort, weil Sie nicht überprüfen werden, ist das eine Farbe, das kann so stark wie es will nach Farbe riechen. Sie werden immer davon ausgehen, das ist Blut. Immer. Sie werden hoch mobilisiert sein, werden sich sofort in Gefahr finden, werden notfalls einen Menschen, der neben ihnen geht, einen Renner geben, um Freiheit zu haben, wegrennen zu können und so weiter und so fort. Erst nach einer gewissen Zeit wird ihr Gehirn einsetzen, sie werden merken, hey, das stinkt ja total nach Farbe, nach Verdünnungsmittel, aha, ist ungefährlich, da ist irgendwem, was weiß ich, eine Farbdosen runtergefallen oder so irgendwas. Es gibt diesen Schatten natürlich, aber die Fragestellung ist, wie groß ist der Schatten? Nun ist es eine ganz eigenartige Geschichte, das habe ich jetzt immer wieder auch schon erwähnt. Wir leben natürlich in einer Zeit, in der es auch ein ganz großes Interesse an der Verdummung großer Teile unserer Bevölkerung gibt. Auch hierzu sei diese Big Brother Geschichte wiederum als ein Musterbeispiel genannt, nochmal unter dem Hinweis von 10% der deutschen Fernsehzuschauer um 19 Uhr. Hier tritt jetzt ein ganz spannender Effekt ein, nämlich die Tatsache, dass es da drinnen allen Ernstes Fans gibt. Also da gibt's Fans von dem Bewohner oder dem Bewohner und so weiter und so fort. Fans von Fanatismus. In der Tat ist allein dieser Begriff ein absolut katastrophaler, weil er natürlich darauf hinweist, dass Menschen anscheinend ganz wenig psychologisches Wissen haben, nicht auf die gesamte Gruppe schauen zum Beispiel und sagen, naja gut, der reagiert so, weil der andere so reagiert. Das ist ein Mikrokosmos, der ist nach außen hin ziemlich abgeschlossen und jetzt kann es nicht mehr anders gehen. Dass ich dann von mir selber lerne, aha, was passiert denn, wenn ich mit solchen Charakteren zum Beispiel am Arbeitsplatz, im Büro Stunden am Tag verbringen muss? Was muss passieren? Wo muss ich aufwachen? Wo brauche ich Freiheit? Sondern, und das ist das unglaublich Spannende an dieser Geschichte, wenn man sich das jetzt im Internet anschaut mit den ganzen Fans, die haben immer eine Behauptung, diese Leute könnten doch anders agieren. Die Grundaussage der Psychologie, Massenpsychologie, Gruppenpsychologie ist natürlich, nein, die können nicht anders agieren. Also gerade in dieser Staffel können die nicht anders agieren, weil sie einfach nur noch Zahnräder sind, die überhaupt kein Spiel haben, da kannst du nicht mehr auskuppeln, das läuft. Was dort drinnen passiert, passiert natürlich im Alltagsleben dauernd. Sie arbeiten, irgendwo plötzlich kommt ein neuer Kollege, eine neue Kollegin dazu und plötzlich ist ihr Arbeitsplatz unerträglich. Es ist einfach furchtbar. Sie schlafen schlecht, sie haben Morgenschmerzen, sie sind nicht leistungsfähig, werden nach einer gewissen Zeit depressiv und so weiter und so fort. Naja, es ist einfach ein anderes Zahnrad dazugekommen und dieses Zahnrad ist bei ihnen eingehakt und lässt sie einfach wahnsinnig schnell drehen, sozusagen die Achse ist schon gefahren, dass sie zu glühen beginnt, dass dieses Zahnradl, das sie sind, also abgeschliffen wird und so weiter und so fort. Ich möchte einfach zunächst einmal in dieser Folge 0 des seelsorgerlichen Freitags auf eine Sache ganz, ganz, ganz stark hinweisen. Normalerweise sind Menschen komplett unfrei. Also sie haben keine Entscheidungsmöglichkeiten, sondern sie sind eigentlich komplett reaktiv. Die Psychologie ist so weit, dass wir praktisch schon alle diese Dinge ganz hervorragend beschreiben können. Wir wissen, was passieren wird. Völlig klar. Also ist einfach, also unbezweifelbar. Die Menschen haben ganz, ganz, ganz wenig Entscheidungsfreiheit. Ich habe zunächst einmal gar keine Entscheidungsfreiheit. Was ich mir einbilde als Entscheidungsfreiheit, ist im Allgemeinen ein völliger Blödsinn, um das mal mit aller Deutlichkeit zu sagen. Den Christen, die Theologie, interessiert jetzt ein völlig anderer Zustand. Nämlich die Tatsache, dass Glauben bewirkt, dass Menschen plötzlich anders agieren können. Das ist das unglaublich Faszinierende. Wir selbst gehen immer in der Gegend herum und bieten Menschen den Glauben an Jesus Christus an. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir Interesse daran haben, dass Menschen Freiheit gewinnen. Sie gewinnen Freiheit, sie können plötzlich anders agieren. Und zwar gut anders agieren. Wenn Sie jetzt sagen, dass es große Teile in der Kirchengeschichte gibt, die bewirkt haben, dass die Menschenfreiheit noch mehr verloren haben, dass sie in Teufelsangst, Angst vor der Hölle und was weiß ich was gelebt haben, dass genau diese Typen, die in so einem Aberglauben drinnen sind, natürlich am Schluss dann zum Beispiel Kinder missbrauchen, prügeln, Geld stehlen und so weiter und so fort, haben sie recht. Nur ist das eben dann genau dieser Beweis, dass dies kein Glaube, sondern ein Aberglaube ist. In der Tat gilt natürlich in der schon seit biblischen Zeiten, und da sagt Jesus, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Etwas ganz Einfaches. Glaube muss verändern. Da bleibt dem Menschen nichts über, das ist wieder so ein Zahnradl. Aber ganz ein witziges Zahnradl, das entkoppelt teilweise halt heraus. Der Mensch gewinnt Freiheit. Er gewinnt Freiheit, anders zu sein. Auch wieder in Grenzen. Sie erinnern sich an das, was ich gerade über diesen Begriff des Schattens gesagt habe. Dessen, wo einfach noch keine Freiheit in dieser Welt ist, sondern wo man einfach auf die kommende Welt, auf das Reich Gottes hoffen muss. Wenn ein Mensch keine Freiheit gewinnt, so glaubt er nicht. Kann auch sein, dann ist irgendein ganz böser anderer Mensch hingegangen, hat ihm irgendeinen völligen Wahnsinn erzählt davon, was Christentum wäre, was man von ihm verlangen würde und so weiter und so fort. Aber dann ist natürlich auch ganz klar die Möglichkeit für den Menschen zu sagen, hey, ich verliere ja immer mehr Freiheit. Ich verliere ja immer und immer und immer mehr Freiheit, also kann der Glaube, den ich habe, gar nicht der wirkliche christliche Glaube sein. Okay? Das ist Aufgabe, das muss man wissen. Wenn man nicht Freiheit gewinnt, sondern immer eingeengter wird, dann darf ich Ihnen mit Sicherheit sagen, haben Sie keinen Glauben. Oder an falschen, sprich an Aberglauben. Ich möchte jetzt auf ein paar dieser Mechanismen zunächst einmal einladen. Ich möchte natürlich auch immer sagen, was wäre denn im Glauben, also in der seelischen Freiheit, eine ganz, ganz andere Möglichkeit. Dazu lade ich Sie ein, dazu lade ich Sie auch ganz, ganz herzlich ein, mir zum Beispiel Anfragen zu schicken. Es ist generell die Fragestellung, weiß nicht, das möchte ich jetzt am Schluss noch sagen, schreiben Sie mir da auch irgendwas, ob Sie Interesse hätten, ich habe da jetzt, es hat mir jetzt jemand angesprochen, vielleicht einmal in der Woche ein oder zwei Stunden dauernde Internetradiosendung zu machen, wo Sie anrufen können, wo Sie eine Frage stellen können und wo wir miteinander reden können, unmittelbar. Ich frage Sie jetzt einmal, wäre so ein Interesse da, dass Sie sich aktiv einbringen können? Ich finde das vielleicht auch eine Möglichkeit, die auch für manche Leute sehr, sehr interessant sein kann. Hätte ich gerne Ihr Feedback dazu, dass man das vielleicht einmal probiert. Scheint kein großer technischer Aufwand zunächst einmal dahinter zu stehen. Klingt am Anfang sicher furchtbar, aber dass man sich das einmal anschaut. Muss man schauen, ob das was bringen würde, ob es Ihnen etwas bringt. Halten wir fest, am Ende, wir sind ehrlich, wir sind als Christen ganz, ganz, ganz ehrliche Menschen und halten als erstes fest, wir haben zunächst einmal keine Freiheit. Freiheit bekommen wir, wenn sich Gott unserer erbarmt und ein ganz großes Wunder an uns tut. Dieses Wunder heißt Glaube. Die Erkennbarkeit des Glaubens ist eine ganz einfache. Sie ist, dass Menschen plötzlich Freiheit bekommen. Und eben diese Freiheit wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.